MovieCast, ein Wissenschaftspodcast der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Season 1. Kontakte.
Musiken, Medien, Kulturen.
Welche Musiken finden wir im Gaming? Diese Frage kann ich kurz und knapp beantworten, nämlich all das, was Sie kennen und viel mehr.
Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge des MovieCast. Heute geht es um den Kontakt von Musik, Clubmusik im Speziellen und Gaming in und mit musikalischen Kontexten. Mein Name ist Lea Becker und ich interessiere mich besonders für den Aspekt der Interaktivität von Spielen, Popularmusik und Fankultur im Bereich des Gamings, also computerbasiertem Spielen.
Ich bin Anna Schirmer und werde den Podcast von Lea Becker kommentieren, co-moderieren. Neben Manuel Becker, der an der Universität Hamburg unter anderem zu Ludomusicology forscht, ist außerdem Carina Moritzen zu hören. Sie promoviert in Oldenburg zu Musikszenen und Ingame-Konzerten in Fortnite und Minecraft.
Falls ihr gerade, genau wie ich kürzlich, das erste Mal über das Wort Ludomusicology stolpert, habe ich Manuel Becker gebeten, uns das einmal genauer zu erklären. Er ist einer der Initiatoren der Forschungsgemeinschaft Videospiel Musikwissenschaft, kurz FVMW.
Der Begriff Ludomusicology setzt sich zunächst aus zwei Komponenten zusammen, nämlich am Ende die Musicology, also die Musikwissenschaft, und am Anfang Ludo, von Ludologie kommend, also Spielwissenschaft. Der Begriff allein meint daher zunächst einmal nicht nur das Medium Videospiel, sondern jegliche Form des Spiels. Das heißt, darunter fallen auch Gesellschaftsspiele, Pen and Paper wie Dungeons and Dragons oder Tabletop-Spiele. Der Begriff tauchte erstmals um 2007, 2008 bei einzelnen Vorträgen auf, wobei man sagen muss, dass natürlich das Medium Videospiel und die Erkenntnis, dass darin Musik und Sound eine wichtige Rolle spielen, schon weitaus früher eintrat, nämlich in den Game Studies. Ein Wendepunkt war dann vielleicht 2008 mit der Veröffentlichung von Karen Collins' Monographie Game Sound, die eben sich dem Medium Videospiel intensiv widmete und in einer wissenschaftlichen Monographie auch erstmals untersuchte, wie überhaupt die Musik in Videospielen erzeugt wird, welche technischen Limitierungen es gab, wie Musik überhaupt im Videospiel funktioniert und wie diese zu untersuchen ist. Nach Karen Collins' Monographie etablierte sich dann die Ludomusicology Research Group im englischsprachigen Raum, die dann das Ziel hatte, das Medium Videospiel und die Musik darin aus musikwissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen. Aber auch hier natürlich von einem transdisziplinären Ausgangspunkt. Und seitdem ist der Begriff Ludomusicology sehr eng mit dem Medium Videospiel verbunden, wobei natürlich immer wieder auch abseits der Musik Themenfelder aufgerissen werden, wie die Fan-Culture, Fan-Studies in Abhängigkeit zu Musik und Videospielen. Also es ist ein sehr breites Feld, was sehr viele Forschungsmöglichkeiten bietet und eben seit der Gründung der Ludomusicology Research Group auch eng mit dem Medium Videospiel verbunden ist.
In dem Forschungsfeld stehen sich allein durch den Namen die Musikwissenschaft und die Spielewissenschaft nahe. Inwiefern grenzt sich die Ludomusicology überhaupt von den Game Studies ab?
Also ich finde den Begriff abgrenzend ein bisschen krass in dem Kontext, denn die Ludomusicology ist ja interdisziplinär und transdisziplinär und baut ja sozusagen auf den Game Studies auch auf. Es würde zum Beispiel wenig Sinn ergeben, wenn wir die Musik in Videospielen einfach nur analysieren und irgendwelche harmonischen Verläufe darlegen. Das ist nicht zielführend. Wir müssen die Musik im Videospiel und auch den Sound und alles drumherum immer im Kontext des Mediums betrachten. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Musik untersuche, frage ich mich, wie ist die Musik im Spiel implementiert? Ist sie diegetisch, nicht diegetisch? Wie wird sie erzeugt? Steht sie irgendwie in Verbindung zur Handlung? Ist sie ein Narrativ? Und so weiter. Und viele Erkenntnisse, wie Videospiele überhaupt funktionieren oder wie sie einzuordnen sind, haben wir ja aus der Game Studies. Und Wenn man von Unterschiede sprechen möchte, dann sind es eher Schwerpunkte, also die Ludomusicology natürlich Fokus auf Musik, Sound und alles, was damit einhergeht, also auch Fanculture, Clubculture etc., Bezüge zur populären Musik und so weiter. Aber es gibt doch immer wieder Berührungspunkte und das ist ja das Schöne an solchen interdisziplinären Forschungsfeldern, dass man gegenseitig sich austauschen kann, profitieren kann und so auch zu neuen Erkenntnissen kommt.
Tatsächlich lebt die Ludomusicology von ihrer disziplinübergreifenden Anlage. Im intradisziplinären Dialog der Musikwissenschaft verbindet sie historische, systematische und populärmusikwissenschaftliche Zugänge. Im interdisziplinären Austausch bespielt sie insbesondere das Spannungsverhältnis von Musik und Medien, was zum Beispiel mich in Forschung und Lehre im Kontext der Sound Studies besonders umtreibt. Wie verändern Medien unsere Art, Musik zu hören und Musik zu machen? Diese Frage führt mit Blick, beziehungsweise und besser gesagt mit Ohrenmerk auf die Ludomusicology bis in die Pionierzeit des Computerzeitalters zurück, also in die 1980er Jahre.
Wenn man sich die frühe Videospielmusik anschaut aus dem Arcade-Game-Zeitalter oder den frühen Konsolen, dem Chiptune-Bereich und sich anschaut, wie die Musik dort erzeugt wurde, stellt man fest, dass die Komponistinnen damals häufig auch Programmiererinnen waren und vor allem mit technischen Limitierungen zu kämpfen hatten. Und diese technischen Limitierungen führten aber auch zu sehr kreativen Lösungsprozessen. Und wenn man sich die Videospielmusikgeschichte so anschaut, merkt man, dass eigentlich immer mit neuen technischen Entwicklungen sich die Musik auch änderte. Das hat zum Beispiel auch mit dem Speichermedium zu tun. Ne? Während in dem 8-Bit, 16-Bit-Zeitalter für die Musik kaum Platz war, wurde dann später mit der Einführung von beispielsweise bei PlayStation mit CD-Format oder DVD plötzlich viel mehr Speicher frei, wofür auch Musik verwendet werden konnte und Musik auch gesampelt werden konnte. Anfangs wurde die Musik immer über den Chip erzeugt, nun konnte sie gesampelt werden. Das heißt, Musik konnte aufgezeichnet werden und dann einfach abgespielt werden. Es entwickelten sich dann auch Middleware-Programme und wir sind heute in einer Zeit angekommen, wo große AAA-Games von Sony beispielsweise ein ganzes Orchester recorden und der Gigabyteweise an Musik in den Spielfiles zu finden sind, mit sehr hoher Klangqualität. Und man möchte fast meinen, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo es auch kaum noch Grenzen gibt, was die Musik angeht. Und das merkt man, wenn man die Musik heute mit damals eben vergleicht. Und deswegen ist es auch für die Ludomusicology wichtig, dass die Musik, die man untersucht, natürlich immer auch in Abhängigkeit der jeweiligen technischen Standards betrachtet. Also die Musik im Zeitalter der Chiptune müssen wir anders analysieren und kontextualisieren als jetzt Musik von heute, wenn da ein ganzes Sinfonieorchester mit Chor sitzt und Cutscenes untermalt werden können, als sei es ein Film.
In der Genealogie von Manuel Becker zur Computerspielmusik merkt man schon, was für eine Entwicklung sie genommen hat. Und zwar immer abhängig von den technischen Neuerungen der jeweiligen Zeit. Angefangen bei der piepsigen 8-Bit-Musik, die Computer-Nerds in den 1980er Jahren mit den begrenzten Mitteln ihrer Zeit programmierten. Bis hin zu den aufwendig produzierten Soundtracks unseres digitalen Medienzeitalters, wo dann zunehmend auch Technologien wie KI und so zum Einsatz kommen. Am Ende seines Statements zieht Manuel Becker den Vergleich zur Filmmusik. Das ist natürlich einerseits total naheliegend, indem eben hier ein Soundtrack zu Bewegtbildern komponiert wird. Andererseits aber ist der Kompositionsprozess ein völlig anderer. Denn Computerspielmusik unterlegt, anders als Filmmusik, eben nicht ein feststehendes Werk mit feststehender Musik, also mit Anfang und Ende. Vielmehr muss der Soundtrack in Computerspielen flexibel sein und sich dem Spielplus des Gamers oder der Gamerin anpassen. Weil die nehmen ja jeweils völlig andere Wege und verfolgen auch ein unterschiedliches Spieltempo. Und in dem Kontext spricht man dann von generativer Musik, die sich eben dem Spielfluss anpassen kann. Darüber hinaus kann man natürlich nicht von der Computerspielmusik sprechen, denn sie hat unglaublich viele Genres und Ausprägungen, die auch jeweils völlig andere Communities ansprechen. Und hier wird Computerspielmusik dann auch mit Blick auf Fankulturen interessant.
Ich finde total interessant, dass hier dann ja zwei Bereiche wirklich eng miteinander in Kontakt stehen, die sich jeweils großer Beliebtheit erfreuen. Die Fan-Communities sind einerseits facettenreich und teils echt speziell, andererseits aber eben auch in der breiten Masse vertreten. Und diese Fan-Communities sind natürlich online bestens vernetzt. Sie tauschen sich über Websites, Foren, Wikis und so weiter über Spielstrategien aus, verabreden sich zu Turnieren und streamen vor allem Videos ihrer Performances auf Videoportalen wie Twitch oder YouTube. Die Ausmaße des Wachstums dieser Fan-Communities habe ich beispielsweise selbst am Online-Game League of Legends mitbekommen. Es gibt seit 2011 Turniere mit einem Preisgeld von mittlerweile über 220 Millionen US-Dollar und mit mehr als 360 Millionen Zuschauenden overall. Für das Finalevent füllen sich ganze Arenen und seit 2014 werden für das jeweilige Austragungsjahr Songs von teils namhaften Bands wie den Imagine Dragons produziert, in dem Fall der Song Warriors. Die Lyrics dieser World Songs enthalten mehr oder weniger verstecktes Gaming-Vokabular, ohne dass der Song dadurch für Außenstehende nicht mehr erkennbar wäre. Also quasi ein Easter Egg. Der World Song Starwalking aus 2022 schaffte es sogar international in die Charts. Und mit den Songs hört es nicht auf. Es gibt Cinematics und mittlerweile wird die Serie Arcane produziert, deren Intro-Song Enemy ebenfalls in die Charts kam. Mithilfe der Songs generiert der Mutterkonzern Riot einen riesigen Hype, der Fans aus Gaming, Fernsehen und Musik abgreift.
In der Generierung eines sogenannten Hypes liegt natürlich schon immer auch ein erhebliches finanzielles Interesse. Das hat angefangen mit dem Einwurf von immer mehr Münzen für jeden Neustart nach einem missglückten Versuch in den Arcadehallen der 1980er Jahre und reicht dann eben bis hin zu den eben von dir, Lea, aufgezeigten Dimensionen von Game Merchandising. Und natürlich dürfen wir auch nicht die Konzertevents vergessen, die in letzter Zeit ziemlich trenden. Da wird dann Videospielmusik in den klassischen Konzerthäusern von renommierten Sinfonieorchestern auf die Bühne gebracht und ziehen mit der entsprechenden Fan-Community ein völlig neues Publikum an. Und das ist ja wiederum für die Klassikbranche ein ziemlich wichtiges Thema, also Stichwort Überalterung etc. Manuel Becker hat hierzu eine ziemlich schöne Anekdote zu erzählen.
Im Februar diesen Jahres fand ja in der Elbphilharmonie das Let's Play-Konzert statt, das auch live auf Twitch gestreamt wurde und mittlerweile auch auf YouTube zu finden ist. Ich war bei der Entwicklung dieses Konzertformates dabei, habe auch das Konzept des Konzertes geschrieben und habe mir damit auch, um ehrlich zu sein, einen Kindheitstraum erfüllt, denn ich habe schon in meiner Jugend viel Videospielmusik und Filmmusik konsumiert und habe mir schon damals vorgestellt, wie cool es denn wäre, wenn es ein Videospielkonzert gäbe. Die gibt es mittlerweile auch, sind häufig auch aufgebaut wie solche Serien- oder Filmmusikkonzerte. Mit diesem neuen Format haben wir natürlich einen ganz anderen Ansatz verfolgt, nämlich dass auf der Bühne Live-Gameplay erfolgt, die Musik live von einem Orchester und Dirigenten beigesteuert wird und auch noch der Sound live erzeugt wird. Und was mich so berührt hat, waren die vielen Stimmen, die uns erreicht haben. Denn wenn man auch das YouTube-Video sich anschaut und mal die Kommentare durchscrollt, finden sich unfassbar viele positive Nachrichten, in denen zu lesen ist, dass man noch nie zuvor in einem Konzertsaal gewesen ist oder dass ich ein Konzert angehört habe und jetzt über Videospiele eben daran geführt wurden und uns geschildert haben, wie toll sie es fanden. Dass sie sich vorstellen könnten, häufiger ein Konzert zu besuchen. Und was mich am meisten gefreut hat, war auch etwas, was wir von Anfang an verfolgt haben, nämlich, dass wir, nur weil wir Videospiele auf die Bühne bringen, keine Klischees bedienen. Und es gab auch ganz viele Kommentare, in denen beispielsweise zu lesen war, dass man sich doch sehr gefreut habe, dass Videospiele und die Musik in Videospielen ernst genommen wurden als Kunstform, dass sich sozusagen in Anführungszeichen die klassische Musik und die Videospielmusik auf Augenhöhe begegnet sind. Und das war für mich wirklich ein wunderschöner Moment und zeigt auch, dass die Musik in Videospielen auch außerhalb der Videospielen funktioniert und sie auch einer Personengruppe zugänglich gemacht werden kann, die mit dem Medium überhaupt nichts zu tun haben. Und das fand ich einfach wunderschön.
Carina Moritzen beschäftigt sich im Rahmen ihrer Promotion in Oldenburg mit einem verwandten und irgendwie umgekehrten Konzept, den In-Game-Concerts.
So one of the first things that people, humans were doing when they started inhabiting virtual worlds, even the text-based ones, was
eines der ersten Dinge, die die Menschen taten, als sie begannen, virtuelle Welten zu bewohnen, sogar die textbasierten, war das Organisieren von Partys und Veranstaltungen. Die Minecraft-Musikszene, die ich studiere, findet zum Beispiel gerade auf einer Party namens Subculture Party in New York statt, wo dieselben DJs auflegen. Diese Musikszene hat sich also irgendwie in die Offline-Welt bewegt. Das war schon vor der Pandemie der Fall. Diese Subculture Party fand damals schon statt. Und jetzt geht sie wieder ab. Ich denke zum Beispiel, dass Hyperpop ein Musikgenre ist, das sich während der Minecraft-Musikszene entwickelt hat und jetzt die Popmusikindustrie als Ganzes beeinflusst. Zum Beispiel das Remix-Album von Lady Gaga. Das erste reguläre Album von Lady Gaga, das wirklich sie ist, war Chromatica. Und das Remix-Album heißt Dawn of Chromatica. Und in Dawn of Chromatica kann man eine Menge Hyperpop-Künstler sehen. Diese Avantgarde, die Hyperpop repräsentiert und wie sie sich während des Spielens entwickelt hat und die klanglichen Aspekte von Hyperpop, beinhalten auch eine Menge digitaler Sounds, Gaming-Sounds. Es gibt viele Überschneidungen zwischen Gaming und Musik im Sound von Hyperpop. Was ich bei den In-Game-Konzerten, die ich analysiere, untersuchen möchte, ist die Art und Weise, wie die digitale Performance von KünstlerInnen bzw. Spieleentwicklenden genutzt wird, um diese digitale Künstlerperformance innerhalb des In-Game-Konzerts zu kreieren. Ich finde es sehr interessant, wie die Entwicklenden die Performance der KünstlerInnen an die Ästhetik des Spiels anpassen können. So gibt es im Roblox-Konzert von Charlie XCX eine Menge Glitches und Fehler. Ich finde, das verstärkt das Gefühl der Lebendigkeit und passt perfekt zur Unvollkommenheit des Hyperpop als dieser chaotischen, messy Mischung von Klängen.
Of Hyperpop as this messy, messy mixture of sounds.
In dem Statement von Carina Moritzen wird eines deutlich, was im Zusammenhang mit Computerspielmusik vor allem in Hörweite der Digitalisierung wichtig ist. Denn hier vermischen sich die Sphären von Realität und Virtualität. Soundästhetik von Game-Musik hat einen nachhaltigen, einen realen Einfluss auf die in Real-Life konsumierte und produzierte Musik, indem sie eben reale Fan-Communities ausbildet, aber auch viele Komponierenden inspiriert. Das ist nicht nur innerhalb der Popkultur, sondern sogar auch innerhalb der neuen Musik, wodurch sich dann auch die Sphären von U und E verschieben, also von Unterhaltungs- und ernster Kunstmusik. Andererseits, und vielleicht etwas provokant gefragt, ist ein Konzert im digitalen Raum weniger real als eine Live-Performance? Diese Frage stellt sich auch vor dem Hintergrund, dass heute eben auch virtuelle Figuren zu realen Weltstars werden können, wie zum Beispiel Miku Hatsune, der ersten synthetischen Pop-Ikone im Manga-Stil.
Wir sind damit leider schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch nicht nur das Forschungsfeld der Ludomusicology näher bringen, sondern eben auch diesen eng verwobenen Einfluss, den Game, Musik und Fan-Community jeweils aufeinander haben. Und dass über diese Verbindungen Fans eines Bereichs neue Genres entdecken und innovative Formate erfahren. Ich bin Lea Becker und ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken.